Ich begrüße erst einmal alle ganz herzlich. Ich freue mich, auch neue Gesichter sehe ich hier. Und herzlich willkommen, alle, die zum Dienst Gottes gekommen sind. Gebetet haben wir schon, deswegen fange ich gleich an. Wir wollen uns heute beschäftigen mit Matthäus 7 und da die Verse 24 bis 27. Und ich lese aus der Luther-Übersetzung. Matthäus 7, die Verse 24 bis 27. Darum, wer diese meine Rede hört und sie tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und rüttelten am Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf einen Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und sie nicht tut, der ist einem törichten Mann gleich, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und rüttelten am Haus, da fiel es ein und sein Einsturz war gewaltig. Ja, ich würde, wenn ich eine Überschrift wählen würde, das heute mit der Überschrift machen, ist dein Haus sicher? Der Herr Jesus spricht ja am Ende der Bergpredigt und er versucht uns wie so häufig mit einem Gleichnis etwas zu zeigen. Und wenn wir so ein Gleichnis lesen, dann sollten wir das nicht einfach so überfliegen und glauben, wir haben das gleich verstanden, sondern wir müssen auch schauen, was der Herr uns damit sagen möchte, weil er von geistlichen und von himmlischen Dingen spricht, die für uns Bedeutung haben. Und er möchte uns das mit unserem Blick, mit unserer Sichtweise verdeutlichen und benutzt dann menschliche und irdische Vergleiche. Und hier spricht er von zwei Typen von Menschen, die beide ein Haus bauen. Den einen bezeichnet er als einen klugen Mann und den anderen als einen törichten Mann. Und wenn er hier von einem Haus spricht, das wollte ich vorweg sagen, dass wir da auch immer mit daran denken, dass es dann ja auch eine übertragene Ebene gibt und dass es nicht einfach um ein Haus geht, das wir bauen, sondern dass damit mehr gemeint ist. Bei den früheren Kulturen war das so und auch heute kennen wir aber auch die Begrifflichkeit noch, dass wenn man von Haus sprach, man nicht nur ein Gebäude meinte, sondern die ganze Familie, das ganze Gut, was man hatte, die Felder, alle Bediensteten, die dazugehörten, also letztlich alles, was ein Mann sich aufbaute für sich, für sein Leben, das war sein Haus. Und das ist auch in der Bibel so, da gibt es auch einige Stellen, wo wir das herauslesen können. Ich lese mal aus Josua eine vor, das ist Josua 24, Vers 15. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ja, wir bauen heute keine Häuser mehr selbst, aber wir können uns trotzdem versuchen hineinzuversetzen, wie das ist, wenn man von einem Hausbau spricht. Und wenn wir das so heute machen würden, dann würden wir ein Haus betrachten von außen und vielleicht schauen, ob das Haus in gutem Zustand ist, ob es groß ist, ob die Räume gut aufgeteilt sind. Und falls wir das kaufen wollen und das für uns haben wollen, auch vielleicht schauen, ob da irgendwas ist, was noch repariert werden muss, ein Dach vielleicht oder andere Dinge, die vielleicht demnächst anfallen. Hier in diesem Gleichnis von Jesus aber werden die Häuser überhaupt nicht beschrieben. Die Häuser könnten also beide absolut identisch sein, darauf geht der Herr gar nicht ein. Sein Augenmerk liegt nicht auf das Äußere des Hauses, was wir von der Straße aus beobachten würden, sondern er schaut darauf, wie dieses Haus gegründet ist, auf was dieses Haus gebaut worden ist. In der damaligen Zeit war das nicht so wie heute, dass man sehr viel Zeit im Haus verbrachte, sondern das ganze Leben spielte sich eigentlich draußen ab. Und die Menschen gingen höchstens ins Haus, um zu schlafen, um Dinge unterzustellen, also Menschen, Tiere, Gegenstände wie Nahrung und Kleidung und vielleicht auch um zu essen. Aber hauptsächlich spielte sich das Leben draußen ab. Der Hauptzweck für ein Haus war also, dass es Schutz bieten musste, dass man sich nachts dorthin zurückziehen konnte. Und wenn ich ein Haus baue, das mir Schutz bieten soll, dann muss ich dann, wenn ich den Grund legen will, wenn ich dieses Haus bauen will, mir ganz genau Gedanken machen, was muss dieses Haus eigentlich alles aushalten, wenn es dann irgendwann steht, damit es natürlich mich schützt. Ich kann natürlich auch nur darauf achten, dass ich ein schönes Haus baue und dass die Leute daran vorbeigehen und mich dafür loben und vielleicht sich auch freuen, aber dann hast du einfach nur ein Modellhaus gebaut, aber kein Haus, in dem du wirklich sicher schlafen und ruhig wohnen kannst. Es bietet dir keinen Schutz. Und hier der erste Mann, den Jesus beschreibt, den nennt er den klugen Mann. Und der gräbt tief für sein Haus. Das lesen wir jetzt hier nicht in der Matthäusstelle, aber in Lukas 6 können wir das nachlesen, dass dieser Mann sehr tief gegraben hat, bis er auf Fels gestoßen ist. Dieser Mann hat sich Gedanken gemacht. Er hat sich überlegt, dass wenn er ein Haus baut und dann wird es schneien, regnen, eine Flut kommen oder ein Wind stößt gegen, dann wird bloßer, leichter Sand nicht reichen, damit die Steine, die ich darauf setze, Halt haben, dass sie wirklich feststehen. Also gräbt er in den Sand hinein, um eine Unterlage zu finden, auf die er wirklich sein Haus bauen kann. Und das kostet ihn natürlich Kraft und Zeit, denn Graben ist anstrengend. Das wissen wir, wenn wir alle eine Schaufel in die Hand nehmen und das mal versuchen. Das ist sehr mühsame Arbeit. Etwas, wozu keiner Lust hat, und deshalb haben wir heute ja die Bagger, die diese Arbeit uns abnehmen. Aber selbst dann kostet das noch viel Zeit und ist sehr aufwendig, eine solche Baugrube zu graben, um das Fundament zu legen. Und der Herr möchte uns damit hier zeigen, dass wir uns nicht an der Oberfläche nur bewegen sollen und nicht da stehen bleiben sollen, wenn wir unser Leben planen und was wir mit unserem Leben vorhaben, wenn wir das überdenken, dass wir da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und nicht nur einfach oben auf dem Sand anfangen zu bauen. Das macht nämlich die zweite Person hier, der törichte Mann. Der baut sein Haus auf den Sand. Wir müssen uns ja mal dieses Gleichnis vor Augen führen. Wenn diese beiden Personen jetzt nebeneinander bauen würden, dann sehen wir, wie die alle Materialien zusammengetragen haben und beide könnten losbauen. Und der eine tut das auch und dann schaut er rüber und er selbst hat vielleicht schon die ersten Wände hochgezogen und will demnächst das Dach abschließen und sieht, dass der drüben am Schwitzen ist und am Graben ist, am Buddeln ist, und statt das Haus hochzubauen, gräbt er in den Sand hinein. Und dann fragt er ihn vielleicht, was machst du da? Willst du nicht endlich mal loslegen mit dem Bau? Und dann wird der andere doch sagen, siehst du nicht, dass hier nur Sand ist? Ich brauche eine feste Unterlage, einen Grund, damit dieses Haus stehen kann, das ich baue. Sonst bietet es mir keinen Schutz und ich baue umsonst. Und so oberflächlich wie dieser törichte Mann, der sein Haus sofort baut, so denken leider heute viele Leute. Die denken sich, mein Haus wird schon dem, was kommt, standhalten. Vielleicht denken sie sich auch, was soll überhaupt kommen? Denke ich in der heutigen Zeit nicht mehr. Wir haben gesehen, dass jederzeit von heute auf morgen ganz schlimme Dinge plötzlich über uns hereinbrechen können. Aber ich kann mir vorstellen, dass vor einiger Zeit noch einige gesagt haben, was soll schon passieren, worauf ich im Leben achten muss. Und die meisten Menschen sind tatsächlich so. Sie machen sich keine ernsthaften Gedanken über ihr Leben. Sie schätzen den Wert ihres Lebens gar nicht ein. Wir bauen uns etwas auf, du baust dir etwas auf. Aber hast du wirklich dir mal die Zeit genommen, über dein Leben nachzudenken und wo dein Leben hinführt? Und Jesus hat unser Leben, hat dein Leben für so wertvoll, für so kostbar eingeschätzt, dass er seines dafür hingegeben hat. Und wenn du dir keine ernsthaften Gedanken machst und das so abtust mit, es wird nichts Schlimmes kommen, oder vielleicht sogar, das geht hier nämlich auch an Christen, dazu kommen wir noch, ich bin gerettet, dann hast du dein Leben nicht lang genug überdacht. Du musst wirklich dir die Zeit nehmen und dir Gedanken machen, ob du auf diesen Felsen stehst, auf den der erste, der kluge Mann hier baut. Ein Leben leben, das können wir alle. Ja, wir müssen ja nichts dafür tun. Wir kommen in die Welt und wir bleiben in der Welt. Aber ein Leben retten, das kann nur Jesus. Und dein Leben retten, das kann auch nur Jesus. Und irgendwann endet die Zeit hier auf Erden. Und dann, spätestens zu dem Zeitpunkt, solltest du dir vorgestellt, ausgemalt haben, was passiert, wenn du dann vor Gott stehst und dich rechtfertigen musst. Und ob du dann mit so oberflächlichen Aussagen vor dem heiligen Gott durchkommst. Jesus verlangt von uns etwas ganz Bestimmtes und er ist der Maßstab, ob wir nach dem Tod zu ihm kommen, zu Gott kommen oder nicht. Und Jesus verlangt, dass wir genau tun, was er sagt. Wir haben das hier eben gelesen. Wer diese meine Rede hört und sie tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mann. In Johannes 15, Vers 14 sagt der Herr, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das ist eine Ausdrucksweise, die wir heute vielleicht nicht mehr so gerne hören mögen, dass uns jemand etwas gebietet. Aber wenn jemand die Macht dazu hat, dann müssen wir das einfach so hinnehmen. Und er bezeichnet uns ja auch als Freunde, aber wir müssen das, was Jesus tut, auch tatsächlich einhalten. Das können wir nicht einfach so wegwischen mit so Formulierungen, wie wir das heute kennen, dass man dieses oder jenes nicht so ernst zu nehmen hat. Jesus meint hier nämlich auch solche, die tatsächlich sich Christen nennen. Er sagt zuvor in den Versen, also vor dieser Stelle mit dem Hausbau, in Vers 21, Kapitel 7, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. In Lukas 6, Vers 46, da zitiere ich mal aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Warum nennt ihr mich dauernd Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage? Wir sprechen immer darüber, dass wir unser Leben mit dem Wort Gottes abgleichen müssen. Und dann müssen wir das jetzt auch tun. Und wenn die Zeit dir jetzt hier nicht reicht, dass du das für dich selber tust, tust du, was Jesus Christus sagt. Und falls du bekehrt bist und da auch am Wanken bist, müssen wir auch da mal schauen. Die Bekehrung darf kein voreiliges Ja zu Jesus gewesen sein. Kein Moment, der einfach nur emotional war, wo du voreilig dich entschieden hast, dass du das machen willst, ohne überhaupt zu überdenken, was das bedeutet. Und dann kommen die ersten Situationen, in denen du siehst, dass du dich zum Herrn stellen musst und tun musst, was er sagt, und du tust es nicht. Wir dürfen das hier nicht falsch verstehen, ihr sollt mich hier nicht falsch verstehen. Die Bekehrung ist natürlich die Einsicht, dass wir Sünder sind und dass wir von diesem Weg umkehren. Wir kommen noch später dazu, wie das abzugrenzen ist, aber die Entscheidung darf keine oberflächliche sein, das ist ganz wichtig. Und wenn doch, dann darf sie es nicht bleiben, dann kannst du das heute überdenken. Es ist nicht schlimm, wenn man das bisher nicht getan hat, es ist nur schlimm, wenn man denkt, man hat es getan und man merkt es gar nicht, dass man nicht mit dem Herrn unterwegs ist. Das ist vielleicht sogar noch schlimmer, als wenn ich sage, ich bin gar kein Christ. Weil dann mache ich mir etwas vor, das auch, was Alamo eben zitiert hat, ein frommer Trug, glaube ich, hast du gesagt, oder ein frommer Trost. Aber ein frommer Trost bringt dich nicht in den Himmel. Vielleicht war das so bei dir und du gehst in die Gemeinde und du betest und du machst gerne alles mit und du tust auch für andere vieles. Und wenn du das alles aus dir selbst machst und nicht auf Jesus Christus das alles gebaut ist und nicht aus ihm das kommt, dann versuchst du zwar Gutes zu tun, aber dein Haus steht auf Sand. Es steht auf Sand. Du kannst tun, was du willst. Wenn das nicht auf Jesus Christus gegründet ist, dann tust du alles umsonst. Und Gott selbst prüft Menschen, auch bereits hier auf Erden. Und das ist gut, weil wenn er das nicht täte, dann würde uns das vielleicht nicht auffallen. Das heißt, der Herr möchte uns aufwecken. Vielleicht schickt er dir auch Menschen, die dich mal darauf hinweisen, dass hier und da etwas nicht in Ordnung ist. Aber selbst wenn nicht, der Herr redet von solchen, die sein Wort gehört haben und das tun, was er sagt. Also prüfe dich daran, tust du, was Jesus Christus sagt. Wenn du Sünde in deinem Leben hast und sie macht dir keine Unruhe, Und du hast kein schlechtes Gewissen, du fühlst dich sogar wohl damit, dass du so lebst, wie das ist, dann tust du bestimmt nicht den Willen Jesu. Und vielleicht hast du Sünde in deinem Leben und du hast es erkannt, aber du versuchst, die Sünde klein zu reden und sagst, so genau nimmt der Herr das nicht. Diese Sünde ist dem Herrn nicht so wichtig. Ich weiß noch, wie, als ich jung war, war ich ja noch in der Gemeinde und da der Pastor immer wieder darauf hingewiesen hat, bei uns in den Jugendstunden, dass der Herr Moses nicht ins gelobte Land gelassen hat, wegen des Ungehorsams, das er an den Felsen geschlagen hat. Und das hätten wir bestimmt nicht als ein so schlimmes Vergehen eingeschätzt. Aber wir wissen nicht, wie Gott was bewertet und welchen Maßstab er an jeden Einzelnen legt, weil jede Sünde bei jedem Einzelnen auch an seinem Charakter und an seinen Wesenszügen angelegt wird. Aber wir wissen, dass er Gehorsam fordert. Das ist das Einzige, was wir hier sehen können. Und darauf können wir uns verlassen. Das ist so wichtig, weil es ist ein heiliger Gott. Und wenn wir vor Gott stehen, wird der klitzekleinste Fehler wird nicht verziehen. Wenn Gott das täte, wäre das kein gerechter Gott. Warum soll er jemand anderem etwas vergeben und bei mir kein Auge zudrücken? Und wo fängt er an und wo hört er auf? Ein klitzekleiner Fehler und sonst kann dein ganzes Leben in Ordnung sein. Und du kommst nicht zu Gott. Du gehst in die ewige Nacht. Wir müssen dankbar sein, dass er durch Jesus einen Ausweg geschaffen hat. Wir müssen so dankbar sein. Aber dieser Ausweg, der war nicht umsonst. Er hat sein Leben gelassen. Und wir müssen doch überdenken und das Schätzen wissen, wie kostbar dieses Leben, das gelassen worden ist, ist und wie unsorgfältig wir damit umgehen, wenn wir die Gebote lesen und sagen, das und jenes findet der Herr nicht so streng oder das sieht er nicht so streng. In Matthäus 7, die Verse 22 und 23 steht auch weiter, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Das sind Jesu Worte, nicht meine. Und Jesus sagt nicht, wenn ihr mich angenommen habt, könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Wir wissen, dass für einen, der Christ ist, dass er gerettet ist. Aber der Maßstab, ob ich Christ bin, den muss ich ja selber prüfen. Und wenn ich gar nicht mehr Gottes Willen tue, dann muss ich wirklich ernsthaft mit mir selbst in die Prüfung gehen. Und Gott fordert ernsthafte Umkehr. Und das kann Zeit in Anspruch nehmen. Wir sollten nicht leichtfertig anfangen zu bauen, nicht gleich die Grundlage auf dem Sand nehmen, sondern wir sollten sicher sein, dass wir beim Felsen sind. Also ist es auch gut, wenn Menschen hinterfragen, zum Beispiel auch, wenn wir mit Menschen reden, die gar nicht an Gott glauben, ist es gut, wenn sie graben. Sie sollen nicht sofort einfach alles annehmen, sondern sie sollen verstehen, dass das, was wir erzählen, dass das wirklich die Wahrheit ist. Dass das die einzige Wahrheit ist, auf der sich alles gründet, die nicht umgestoßen werden kann, denn das sagt ja Gott hier und wir können uns doch darauf verlassen, dass sein Wort gilt. Und wenn er sagt, das ist unumstößlich, dann ist es auch unumstößlich. Dann können die Leute graben, so viel sie wollen. Hauptsache am Ende bauen sie darauf ihr ganzes Haus, ihr ganzes Leben. Der Herr arbeitet natürlich an den Menschen mit und bereits vor ihrer Bekehrung arbeitet er an ihnen. Ich selbst habe das auch an mir erlebt, dass er ganz vieles schon vorbereitet hat, wo ich das noch nicht mit dem Herrn festgemacht habe, dass ich mit ihm gehen will. Und vielleicht kennt ihr das, du hörst eines Tages die Reden Jesu oder du liest ein Wort, du hörst was auf YouTube heutzutage, du kannst überall ein Wort mitbekommen in einer Predigt oder eben du liest selber. Und legen wir uns hier jetzt vielleicht einfach auf die Bergpredigt fest, in der es dann heißt, wenn nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Matthäus 5, Vers 19 und in Vers 20 heißt es, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Über solche Worte muss man doch dann nachdenken, mehr und mehr. Und dann würdest du vielleicht feststellen, wie böse dein Verhalten eigentlich ist. Und wenn du das als Maßstab nimmst, weil wir immer glauben, Jesus hätte alles aufgelöst. Aber er sagt hier ganz klar und deutlich, kein einziges der ganzen Gebote ist aufgelöst. Und vielleicht fällt dir auf, dass du das auch versucht hast, dieses Verhalten, dass du ja oft so falsch machst, das, was du oft so falsch machst, dass du versuchst, das zu ändern und es klappt einfach nicht. Das kennen wir doch alle in vielen Situationen. Und dann merkst du vielleicht irgendwann, dass es vielleicht gar nicht an dem Verhalten liegt, sondern dass du selbst derjenige bist, der eine Veränderung braucht. Aber wie willst du das machen? Wie willst du dein eigenes Wesen, dein ganzes Wesen komplett verändern? Und dann vergleichst du dein Verhalten mit diesen Geboten und du stellst fest, selbst die allgemein gefassten Gebote Gottes, die kannst du schon nicht einhalten. Wie willst du da vor Gott bestehen? Wenn er sagt, Matthäus 7, Vers 12, so wie ihr von den Menschen behandelt werden wollt, so behandelt ihr sie auch. Das ist das Gesetz und die Botschaft der Propheten. Willst du, dass man dich bestiehlt? Oder willst du, dass andere dich beschimpfen, über dich lästern, über dich schlecht reden, dich nicht beachten, wenn es dir schlecht geht, nicht mal fragen, wie es dir geht? Tust du das alles immer? Und Jesu Maßstab ist, wenn du es nicht getan hast, dann hast du gesündigt. Das ist das Gesetz und die Propheten. Solche Kleinigkeiten schon. Man muss nicht immer gleich was Böses tun. Man kann irgendwo jemanden vernachlässigt haben. Ich weiß nicht genau, wie Gottes Maßstab ist. Ich weiß nur, dass Gott heilig ist und er lässt da nichts durchgehen. Du hast nun aber von Jesus gehört und du merkst, dass du auch gegen Gott gesündigt hast und nicht nur gegen Menschen, denn seine sind ja diese Gesetze. Viele Menschen sehen das ja vielleicht auch gar nicht so. Und du gibst dich nicht damit zufrieden, so wie bisher weiterzuleben, sondern du sagst, ich möchte mich da tatsächlich verändern. Und du merkst, du musst eine komplett neue Richtung einschlagen. Du musst umkehren von deinem Weg und dich Jesus zuwenden. Wisst ihr, einen gewissen Grad an Unrecht kann jeder Mensch erkennen, aber die Sünde in ihrem vollen Umfang, was sie genau bedeutet und welches Ausmaß die Sünde hat, das kann nur der Heilige Geist offenbaren. Und deshalb ist es ein langer Weg und der wird ohne Gott nicht möglich sein, dass du da ankommst. Das heißt, Gott wird dich ziehen, Gott wird dich dahin führen, dass du das erkennst. Aber deine Bereitschaft muss da sein, dass du dich änderst. Du kannst dich nicht ändern, aber Gott sieht dein Herz. Er will nur die Bereitschaft sehen. Es geht ihm gar nicht darum, dass du jetzt dein komplettes Leben umkrempeln musst. Und wenn du dann versiegelt bist durch den Heiligen Geist, dann hast du dein Haus auf den Felsen gebaut. Es heißt in Epheser 1, Vers 13 und 14, ich lese hier nach der neuen Genfer Übersetzung, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Also wenn du versiegelt worden bist, durch den Heiligen Geist, wenn du an Jesus Christus geglaubt hast von ganzem Herzen, dann hast du auf Fels gebaut. Ja, so tief musst du graben, in Gedanken, im Wort Gottes, in deinem eigenen Leben und alles in Frage stellen, was du vorher selbst warst und alles, was du vorher geglaubt hast, bis du auf diesen Felsen stößt, Jesus Christus. Aber es lohnt sich. Weil dieser Mann, der auf den Felsen baute, hatte danach zwar auch Stürme auszustehen. Wir lesen hier, der Regen fällt, die Wasserströme platzen über ihn herein und auch der Wind rüttelt am Bauwerk, genau wie bei dem törichten Mann. Aber sein Haus fällt nicht um. Jesus verspricht uns kein leichtes Leben ohne Nöte und Kummer, aber Jesus verspricht, dass alles, was du auf ihn baust, allem standhalten wird, was im Leben kommt und auch am Ende des Lebens. Das heißt, du musst keine Angst mehr haben vor dem Tod. Und das können die wenigsten Leute von sich sagen. Und ich glaube, die, die sagen, sie haben keine Angst vor dem Tod und das ohne Jesus mit sich zu haben, die können sich da nicht hineinversetzen. Jesus' einfaches Gebot ist, wir sollen hören und tun, was er sagt. Das haben wir hier in Vers 24 gelesen. Denn nur dann kannst du dich sicher fühlen, dass du mit Jesus unterwegs bist, wenn du tust, was Jesus sagt. Nun ist es aber so, dass du als Christ doch in Sünde fällst. Sind wir dann aber keine Christen mehr, wenn wir sündigen? Weil wenn wir sündigen, tun wir eben nicht den Willen Jesu. Wie ist das dann? Wenn das so wäre, dass wir nur dann gerettet werden, wenn wir alles richtig machen, dann würden wir letztlich durch Werke gerettet werden. Und das nur, wenn wir alle Gebote einhalten und niemals sündigen, von Anfang bis zum Ende unseres Lebens. Und das können wir nicht, das geht nicht. Wir wissen aus 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber kann ich dann sündigen, wie ich will und ich werde gerettet? Da lese ich aus Jakobus, und zwar die neue Genfer Übersetzung, Jakobus 1, die Verse 21 bis 25. Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist, und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die Kraft hat, euch zu retten. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach, andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet. Und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet bei allem, was er tut. Also was wir hier lesen ist, wir sollen bereitwillig eingehen auf die Botschaft. Sei entschlossen, Gottes Gebote zu erfüllen. Es geht um die Bereitschaft. Du musst dazu bereit sein, du musst es wollen. Gott zwingt niemanden. Mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Herzen musst du tun wollen, was in der Schrift steht. Seht ihr, der törichte Baumann, der hört das Wort, aber er vergisst es bald wieder. Wie dieser Mann, der sich im Spiegel betrachtet. Er kennt die Gebote genau und er weiß, was Gott als Sünde bezeichnet. Und doch lebt er im Fleisch und sündigt. Und das Schlimme daran ist, er verliert keinen Gedanken daran, dass das, was er tut, Sünde ist. Es kümmert ihn nicht, es tut ihn nicht weh, es schmerzt ihn nicht. Er zerbricht sich nicht den Kopf. Er sitzt in der Runde mit anderen und tut das, was alle tun. Und er hat kein schlechtes Gewissen dabei. Aber der kluge Baumann, haben wir eben gelesen, vertieft sich in das Gesetz. Da wird er kein Baumann genannt, aber der kluge Mann. Er vertieft sich in das Gesetz, hat es ständig vor Augen. Und wenn du ständig an etwas denkst, wenn es Jesu Wille ist, woran du denkst, dann wirst du dich in der Sünde nicht wohlfühlen. Wenn du ihn wirklich lieb hast und an Gottes Gebote denkst, dann wirst du dich in dem Augenblick nicht wohlfühlen. Und es kann auch sein, dass es mal etwas ist, was du länger mit dir herumschleppst. Gott wird an dir arbeiten, das ist in Ordnung, aber du musst die Sünde nicht klein machen. Wenn du die Sünde klein machst, dann wird Gott sie nicht beseitigen können. Wenn du es aber annimmst und mit dir kämpfst und mit dir ringst, dann wird Gott dir helfen, diese Sünde zu beseitigen. Das wird früher oder später kommen, auch wenn dein Wille nicht stark genug ist. Schauen wir mal, wie David unter seiner Sünde litt, wie er mit ganzem Herzen Reue tat. Wir lesen mal Psalm 51, die Verse 3 bis 6. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber es war so, dass Nathan zu David gekommen ist, nachdem David eine schwere Sünde begangen hat, eine sehr schwere Sünde. Und David selbst hat nicht gewusst, wen Nathan da meint, als er diese Sünde anspricht und hat gesagt, dass der Mann, der die Sünde begangen hat, den Tod verdient. Und das war David selbst. Und schaut mal, wie David Buße tut. Psalm 51, die Verse 3 bis 6. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Schuld und meine Sünde ist mir immer bewusst. An dir allein habe ich gesündigt und Böses vor dir getan, damit du Recht behältst in deinen Worten und rein bleibst, wenn du richtest. David sagt, seine Sünde ist immer vor ihm. Sie geht ihm nicht aus dem Kopf. Er hat sie nicht vergessen und verdrängt. Er hat es versucht. Aber als Nathan ihn darauf anspricht, da sagt er nicht, ich bin der Gesalbte Gottes und ich bin auserwählt und es wird schon alles gut werden. Sondern er geht zu Gott und bittet um Vergebung. Wichtig ist es, wenn wir sündigen, dass wir darüber trauern können, dass wir da nicht loslassen, dass wir das nicht klein machen, sondern dass wir ernsthaft bleiben und mit Gott offen darüber reden. Weil sündigen werden wir alle. Wir haben es eben gelesen, wer sagt, dass er nicht sündigt, der lügt. Jeder hier drin ist ein Sünder, jeder draußen ist ein Sünder. Der Einzige, der nicht gesündigt hat, hier auf Erden als Mensch, das war Jesus Christus. Das können wir nicht schaffen, das werden wir nicht schaffen, auch nicht als wiedergeborene Christen. Wer sagt, dass er nicht sündigt, der lügt. Oder der weiß es nicht besser, es muss ja nicht absichtlich sein, der weiß es nicht besser. Wollen wir da nicht zu hart sein. Wir müssen mal schauen, weil wir haben jetzt vielleicht etwas gehört, das ein bisschen hart klingt, aber wir müssen auch sehen, wie Gott es meint. Gott will nicht, dass wir da sitzen und uns den ganzen Tag quälen mit unserer Sünde. Das ist nicht sein Ziel. Er will nicht, dass wir wie die Würmer kriechen und nichts mehr zu tun haben, als nur noch Asche über unser Haupt zu werfen. Er will uns retten. Aber er will auch nicht, dass wir die Sünde kleinreden, sondern wir sollen sie ernst nehmen. Wir müssen bereit sein, uns verändern zu lassen. Verändere mich, wie wir das eben auch im Lied gehört haben. Wir müssen bereit sein zur Veränderung. Der Herr will dich retten. Ich versuche mir das so vorzustellen, wenn wir uns mal eine Fabrik denken. Und da kommt der Fabrikbesitzer, vielleicht so in alten Zeiten, heute gibt es sowas kaum noch, da sind überall nur noch Maschinen am Werken, aber eine große Fabrik und da geht der Fabrikbesitzer selbst durch die Hallen, um mal nach dem Rechten zu sehen. Und dann sieht er da eine große, schwere Kiste, die steht da mitten im Weg. Und dann sagt er zu einem Arbeiter, Mensch, du siehst du die Kiste da? Die stört und die ist gefährlich, da kann sich jemand verletzen, auch du kannst dich daran verletzen. Räum die doch mal bitte weg. Und dann geht er weg. Und der Mann, der törichte Mann, der würde sich sagen, ob die Kiste jetzt hier steht oder ob sie da hinten steht. Bisher hat alles funktioniert. Warum soll ich daran jetzt was ändern? Ich glaube, mein Chef ist kleinlich und passieren wird ohnehin nichts. Außerdem sieht die Kiste ziemlich schwer aus. Die Mühe mache ich mir nicht. Nee. Und dann wird er die Kiste vergessen und seine Arbeit weiter tun. Der kluge Mann, der würde versuchen, die Kiste wegzuschieben. Vielleicht würde er sehen, ich schaffe es nicht. Und mit ganzer Kraft und Anstrengung schiebt er dran, aber die Kiste bewegt sich keinen Millimeter. Und jetzt kommt nach einiger Zeit vielleicht der Fabrikbesitzer wieder und schaut, ob die Kiste tatsächlich weggeräumt ist. Und er stellt fest, die steht da immer noch. Dann würde er doch zu dem törichten Mann sagen, wieso hast du die Kiste nicht weggeräumt? Und er sagt, mich hat sie nicht gestört. Aber ich habe dir doch gesagt, räum die Kiste weg, sie ist gefährlich, sie ist nicht gut. Ja, aber für mich ist die Kiste kein Problem gewesen. Ich habe sie nicht weggeräumt, die sieht mir auch viel zu anstrengend und schwer aus, ich habe es nicht gemacht. Was würde der Fabrikbesitzer mit so jemandem machen? Was würdet ihr mit so jemandem machen? Aber zu dem klugen Mann, der hat die Kiste ja genauso nicht weggeräumt, und zudem stellt er die gleiche Frage und der antwortet ihm, ich habe versucht, die Kiste wegzuräumen, aber sie ist zu schwer. Ich kriege sie da nicht weg. Seht ihr, das Ergebnis ist das gleiche, die Kiste steht da. Wie die Sünde ist da. Es geht dem Herrn nicht darum, aber der eine hat es versucht. Und dann wird er ihm doch sagen, du hast recht, diese Kiste ist tatsächlich zu schwer, das schaffst du nicht. Aber ich schicke dir jemanden, der dir hilft. Oder vielleicht hilft er ihm sogar selbst gleich mit. Und das will der Herr. Der Herr will die Bereitschaft sehen, dass du Sünde in deinem Leben beseitigen willst. Dass du diese Sünden wegräumst. Und wenn du sagst, das ist mir zu groß und zu schwer, dann geh damit zum Herrn und er hilft dir. Aber wenn du das beiseite tust und die Sünde kleinredest, das ist sehr gefährlich. Ich kann nicht in die Herzen schauen. Ich muss mich da selbst auch immer wieder prüfen. Aber ich hätte keine Ruhe, wenn ich solche Situationen hätte, dass ich dann sage, der Herr wird das schon durchgehen lassen. Dann würde ich Tag und Nacht über diese Sünde beten, dass der Herr mir hilft. Solange es auch dauert, aber dann weiß ich, dass ich das, was ich tun konnte, getan habe, nämlich den Herrn um Kraft bitten. Ja, ich fasse noch einmal zusammen, dass wir noch einmal sehen, dass das Ergebnis nicht wichtig ist in unserem Leben, ob wir die Sünde wegbekommen, sondern dass es wichtig ist, wie wir dazu eingestellt sind zur Sünde. Das ist für den Herrn wichtig. Und dass Jesus weiß, dass du die Sünde nicht allein besiegen kannst und dass er dir helfen wird. Und wenn du in dieser Situation bist, dass du glaubst, dass du gerettet bist oder vielleicht auch gar nicht gerettet bist, dich nicht an Jesus gewandt hast, dann nimm dir einmal diese Zeit, von der wir am Anfang gehört haben, und denke einmal dein ganzes Leben durch. Und zwar nicht nach hinten nur, sondern auch nach vorne. Wie geht es weiter und was wäre, wenn ich jetzt in diesem Augenblick aus der Welt treten würde? Es geht um dein Leben und denk daran, für Jesus ist dein Leben so wichtig, er hat seines für dich gegeben. Schätze es auch so kostbar und wertvoll ein und nimm dir die Zeit. Ich lese am Ende noch Psalm 51, die Verse 12 bis 14. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Amen.